Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Neues Stiften. Wo sind wir, Andreas?
Wir sind auf dem Deutschen Fundraising-Kongress und in ganz besonderer Gesellschaft.
Ganz genau. Und zwar machen wir quasi einen Live-Podcast. Deswegen hört man im Hintergrund auch noch so ein bisschen Kongressgeräusche. Und wir begrüßen ganz herzlich Dr. Marita Halbach.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Und Dr. Christoph Müller-Leine.
Hallo.
Super. Und ich habe mir sagen lassen, oder beziehungsweise ich weiß, es sind nicht nur Fundraising-Urgesteine, sondern zusammen auch, glaube ich, 70 Jahre Fundraising-Erfahrung, fast 70 Jahre Fundraising-Erfahrung. Und Andreas, du bist heute bei mir, denn wir wollen die beiden so ein bisschen in die Zange nehmen oder zumindest mal ein bisschen erfahren, wie sieht die Zukunft aus und was ist in der Vergangenheit alles passiert, oder?
Ja, zumal ja ihr beide quasi den Fundraising-Verband mitgegründet habt. Und ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei. Und tatsächlich, gerade Marita und Christoph, die beiden sind, die mich am Anfang meiner Karriere sehr, sehr stark inspiriert haben und das heute noch tun. Und ich glaube, 30 Jahre aktiv in diesem Verband zu sein, dafür gibt es schon Lob genug. Aber für mich ist die spannende Frage, Marita, wie ist es damals dazu gekommen, dass ihr diesen Verband gegründet habt?
Das würde ich gerne an Christoph weitergeben, weil ich habe ehrlich gesagt die Gründungsversammlung verpasst, weil ich da einen anderen Termin hatte, war aber dann ganz schnell an Bord.
Christoph hilft bestimmt gerne aus.
Ja, natürlich. Im September 92 haben sich die Umweltverbände getroffen in Frankfurt auf meine Einladung hin. Ich war damals Leiter der privaten Förderung bei der Umweltstiftung WWF Deutschland mit Sitz in Frankfurt. Und wir haben gemeinsam überlegt, was wir mit dem DZI, dem Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen, machen sollen. Denn die haben es abgelehnt, die Umweltverbände zu beurteilen. Nun sind andere eigentlich froh, wenn das DZI sie nicht auf dem Kieker hat. Aber wir wollten Leute, die das DZI fragen, was ist denn mit WWF und Greenpeace und BUND und NABU, gehen die sorgfältig mit den Spenden um. Ja, wollten wir, dass das DZI da eine entsprechende Auskunft gibt und uns auch auf deren Spenderliste führt. Und das haben die abgelehnt, weil sie eben das Institut für soziale Fragen sind. Und darauf haben sie auch bestanden. Da gab es eine ganze Reihe von auch Gesundheitsorganisationen oder so, die nicht beurteilen wollten. Lobbyorganisationen sowieso nicht. Da haben wir gesagt, wenn ihr schon als Spendenwächter für Deutschland auftreten wollt, dann bitte nehmt auch alle mit auf. Und dann haben wir gesagt, wieso gründen wir da nicht einen Verband? Ja, beziehungsweise haben gedacht, für wen reden wir hier eigentlich? Ja, wir reden doch nur für uns, aber es muss ja auch hier eine Stimme geben, die für den Spendenmarkt insgesamt redet. Und dann haben wir für Februar nächsten Jahres, also 93, nach Frankfurt Höchst eingeladen, in den Höchster Hof, und haben gedacht, da kommen 20 Leute, ja, die mit uns zusammen vielleicht das gleiche Anliegen haben. Und dann war es doch plötzlich 50, ja, die gesagt haben, wir wollen den Geschäftsführer vom DZI hören, der Herr Borsch, Lutz E. Borsch. Der kam extra aus Berlin zu uns, um Rede und Antwort zu stehen. Und das stieß auf großes Interesse. Und bei der Gelegenheit wurde dann gleich die BSM, die Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialmarketing, gegründet, die sich später dann in Deutscher Fundraising-Verband umbenannte, und der Deutsche Spendenrat. Das heißt, der Trägerverein des Deutschen Spendenrats, um es genau zu sagen, aus dem später dann der Deutsche Spendenrat wurde.
Marita, da hattest du dann aber wieder Zeit, oder?
Ja, ich bin eigentlich so ein bisschen eine Quereinsteigerin an der Anfangsphase, weil ich komme ja so eher aus der alternativen Bewegung und war grüne Politikerin. Und ich hatte dann Zeit, wo das dann sozusagen schon gegründet war, und habe mich dann sofort eingeklinkt, weil ich bin ja mit meinen Weisheiten aus den USA, die ja dann sich auch in einer Dissertation niedergeschlagen haben, gekommen. Also Fundraising und Stiftungen und Frauen, Erbin und so gelernt, und habe dann gesagt, so, ich habe dann, glaube ich, nicht telefoniert, und seitdem war ich dann an Bord und bin dann ja auch bald in den Vorstand gewählt.
Das war nur noch mal zur Zeit, es war 91 so ungefähr.
Ein bisschen später.
91.
Ich war 94.
Ja, du bist 94 dazugekommen und dann gleich in den Vorstand rein, weil damals gab es noch jemand anders, der für das Thema Bildung, Ausbildung Interesse hat und dann sehr sauer war, als Marita dann kam. Aber Marita war die bessere Option dafür, denn also der andere hatte auch keine Ahnung von Fundraising und war nur Diplompädagoge. Netter Kerl, ja, aber ist auch lange im Verband drin geblieben, ne? Aber Marita war also eindeutig dann auch die erfahrene, energische und auch die akademische, denn wir brauchen ja auch nicht den Marketing-Segen, sondern auch ein bisschen den wissenschaftlichen für die Arbeit, die wir vorhatten.
Wenn ihr jetzt so nach 30 Jahren auf diesen Verband schaut, seid ihr zufrieden mit dem Verband?
Wieder. Ja, es gab sicherlich immer mal so Wellenformen, ja. Und ich denke mal so diese, sagen wir, ersten 10 Jahre, so knapp, die waren sehr intensiv, ist viel passiert, ist viel auch vorangekommen. Und dann gab es sozusagen nicht immer so glückliche Konstellationen, sag ich mal so.
Okay, was heißt das?
Ja, also sowohl was so Geschäftsstelle angeht, Geschäftsführung, ich will mal jetzt überhaupt keine Personen nennen, es war immer so eine Mischung, als auch was sozusagen Vorstandsengagement angeht, das hat sich teilweise nicht so gut in diesen produktiven Weiterentwicklungen niedergeschlagen. Aber nichtsdestotrotz, es ging schon immer wieder weiter. Es war ja auch zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, die Umbenennung des Verbands, weil am Anfang hieß der ja noch ganz anders, Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialmarketing.
Das ist ja ein Zungenbrecher, ne?
Damals BSM, weil damals war es auch eben diese Frage, können wir überhaupt Fundraising sagen? Ich glaube, das hatte ich dann aus dem Internationalen mitgebracht, dass dann sogar in Frankreich das Wort Fundraising verwendet wird. Und dann hat das, also das war sozusagen so Stichpunkt. Es ging schon immer wieder voran, aber die Stimmung war nicht immer so gut wie heute, sag ich mal so. Nicht nur die Stimmung, sondern auch was so insgesamt passiert. Also da bin ich eigentlich so jetzt an diesem Punkt, wo ich sage, da wird auch doch sehr viel dann Dinge gemacht, die wir uns lange gewünscht haben. Ob das Lobbying ist, nicht nur wünschen, sondern es ist ja auch eine Ressourcenfrage. Und da ist doch jetzt sozusagen die Geschäftsstelle auch ein wichtiger Motor mit dem Vorstand.
Christoph, du hast vorhin erzählt, der erste Fundraising-Kongress, da hat, glaube ich, Larissa Probst von dir eine handschriftliche Notiz vorgelesen. Können wir nicht mehr einladen beim nächsten Mal wieder, ne?
Ja, genau, der war eben ausgebucht, also absolut. Wir haben uns ein kirchliches Haus in Dorfweil, einem Ortsteil von Schmitten, ausgesucht, so eine Art Jugendherberge oder Familienferienstätte hieß es. Und da waren halt nur 5- und 6 Bettzimmer drin und das war natürlich nicht hotelmäßig. Die Hotels ringsum waren ausgebucht wegen dem Buchkongress oder wie heißt der?
Buchmesse,
sorry. Schon alles Kongress wegen der Buchmesse in Frankfurt. Und da hatten wir eigentlich nur mit 50 Leuten gerechnet und dann bei 150 Anmeldungen haben wir das Ganze dann gestoppt. Das wäre gemeingefährlich geworden. Aber der war schon ein Kongress voll ausgeprägt mit den tollsten Referenten, nur alle aus dem Inland. Ja, Ausland kennen wir nicht, also haben wir dann später dazu bekommen, die ganze Riege, die auch in Nordweikerhaut glänzt. Aber erstmal war es unser selbstgemachter Kongress hier in Deutschland.
Ja, aber ihr wart ja nicht nur damals aktiv, sondern die ganze Zeit ja auch dem Verband verbunden. Und wie wir von Larissa gehört haben, wart ihr ja auch die Initiatoren des Spendenaufrufes zu Corona. Wie kamt ihr auf diese im Nachhinein sehr naheliegende Idee, dass Fundraiser auch für sich selber fundraisen sollen? Was hat euch den Impuls gegeben?
Also der eigentliche Impuls kam ja doch von dir, Christoph, aber vielleicht kann ich die Antwort schon mal so etwas geben und du ergänzt dann. Also es hat ja schon länger mal im Raum gestanden, dass der Verband natürlich auch Fundraising in dem Sinne braucht, um da neue Stufen zu erklimmen. Aber es gab eben das doch noch nicht in so einer nachhaltigen Weise, denn einfach, wir können uns nicht so eine Struktur, Infrastruktur wünschen, die alles macht. Da fehlen dann dafür die Ressourcen. Und Christoph ist da wirklich der begnadete Fundraiser. Also sozusagen, ich mache auch sehr, sehr gerne Fundraising, aber Christoph macht zu allen wichtigen Dingen immer Fundraising. Ich erinnere mich noch, als ich mit meiner Band aus Kuba in Oberursel auf dem Markt aufgetreten, also ich nicht, mein Mann ist aufgetreten, wer hat die meisten Spenden für die Musiker gesammelt auf je einem Konzert in Deutschland? Christoph in Oberursel auf dem Markt. So, Christoph, jetzt kannst du vielleicht
mal. Ja, aber Christoph, bist du schon als Fundraiser auf die Welt gekommen oder, ja, oder wann hast du dieses Talent
so ungefähr? Also ich bin von Hause aus schüchtern.
Ach so.
Sobald ich eine Spendenbox in der Hand habe hier, dann ziehe ich los. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich schon bei der katholischen Jugend damals haben wir Sachspenden ja gesammelt vor jedem Zeltlager, Brot und Fleisch und alles. Ich bin rumgezogen eben für die verschiedensten Organisationen in der Spenderliste, ja auch für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Blindenhilfswerk.
Du hast sie alle gehabt.
Caritas, ne? Und so. Das wurde einem dann in die Hand gedrückt. Ja, gerade wenn man einen bestimmten Ruf hatte und in einem bestimmten Milieu zu Hause war. Ja, aber beim Fundraising-Verband ist eben das eingetreten, was wir vorher nicht wollten, nämlich dass der Verband viel zu wenig Mitglieder hatte. Die Mitglieder sind damals eigentlich das Hauptfinanzierungsinstrument des Verbands gewesen und sind es auch eigentlich noch heute und das Verlässlichste. Und statt der 5.000 Mitglieder, die heute eben das Institute of Fundraising in London hat, ja, oder der 40.000, die American Association of Fundraising Executives, wie auch immer sie heute heißt, ich war auch zeitweise Mitglied, hat, haben wir eben nur weniger, ja, aufgeteilt in Corporate Members und in Personal Members und wie auch immer, nachdem der Verband Fachverband geworden ist. Es waren es halt nicht nur Köpfe, sondern auch Firmen. Und das hat den Verband finanziell durchaus gerettet, aber nicht auf das Niveau gehoben finanziell, was andere Verbände eben haben.
Und was habt ihr denn gemacht?
Naja, wir haben halt einen Brief verschickt, aber über die Geschäftsstelle. Also wir haben die Adressen, wie das so ist, nicht in die Hand bekommen, weil es auch kritische Fundraiser gibt, die dann sagen, wie kommen die an meine Adresse? Und unglücklicherweise wurde dann die Name und Firma, also die Zusatzadresszeile, verwechselt beim Verschicken durch die Geschäftsstelle. Und das hat nochmal eine zusätzliche Aufmerksamkeit gegeben, weil die alle zurückgeschrieben haben, ihr habt mich der falschen Firma zugeordnet oder dem falschen Hilfswerk, ja, der Konkurrenz, wie kommt ihr dazu? Ja, plötzlich haben meine Chefs dann gelesen, dass ich zu der und der Marketingfirma gehöre, große Empörung, und es hat zusätzliche Spenden eingebracht, war aber völlig unbeabsichtigt.
Ja, also wenn ihr jetzt zurückblickt, dann seid ihr ganz zufrieden mit dem Verband. Was, wenn wir nochmal einen Blick in die Zukunft wagen, wie sieht das für euch aus? Ihr habt eben in der Podiumsdiskussion gesessen, wo ihr quasi gesagt habt, was ist wichtig für die Zukunft. Vielleicht nochmal ganz kurz, Marita, was siehst du?
Ja, also ich sehe auf alle Fälle so nochmal diese Frage mit mehr individuellen Mitgliedern auch. Also das war ja so am Anfang die Stütze einerseits, aber ich finde eben, es ist nicht nur wegen den Beiträgen, sondern auch, wie identifiziere ich mich, wie bin ich in den Netzwerken drin. Und da gibt es heute mit Sicherheit mehr Fundraiserinnen und Fundraiser, als das vor 30 Jahren war. Aber die Frage ist halt, wie die vielleicht doch nochmal mehr an den Verband rankommen können. Ja, also gerade weil ja auch das Thema Bindung mit Vereinen und so, das ist ja so ein bisschen bei vielen nicht mehr das, was es vor 30 Jahren war. Also von daher gesehen, weil diese Community und die einzelnen Untercommunities, also ist ja wirklich ganz, ganz viel gewachsen und da freue ich mich auch, dass das in diese Richtung geht. Was mir noch fehlt, das liegt aber nicht nur am Verband, ich hätte gerne noch mehr so eine Spendenberichterstattung in Form, da gibt es zwar auch was, aber fundierter und so einer Fortschreibung, also gucke ich immer noch mal so ein bisschen neidisch, besonders in die USA, weil wir, wenn wir da jedes Jahr so was mehr, noch an, wir haben schon mehr als vor 30 Jahren, aber mir reicht es noch nicht ganz aus, weil da kann es natürlich auch toll mit argumentieren, um dann das Fundraising insgesamt zu beflügeln. Und Larissa ist toll.
Ja, finde ich auch. Und ich wünsche dem Verband natürlich auch Erfolg auf der Lobbyseite. Ja, jetzt, wo der Verband stark ist und erfolgreich, muss er viel dagegen tun, dass er die Übergriffe des Staates verhindert. Also gerade was den Datenschutz angeht, ist der Staat übergriffig, leider in Form der Europäischen Union, die ich sonst sehr schätze. Und was das Gemeinnützigkeitsrecht angeht, das interpretiert der Staat immer nur für sich. Ja, und da muss reingegrätscht werden. Die Lobbyorganisationen selbst wie ATTAC und andere, die dürfen nicht als Parteien abqualifiziert werden und in ein anderes Register gesteckt, dass sie vielleicht sogar für Wahlen kandidieren müssen, um nicht verboten zu werden. Und ähnliche Geschichten, die anderswo in sehr autoritären Staaten üblich sind, um staatsgefährdende Richtungen abzuwehren. In die Nähe dürfen wir bei uns überhaupt nicht kommen. Und da muss eben auch der Fundraising-Verband, aber dann zusammen mit anderen, ja, auch dem Deutschen Direktmarketing-Verband und natürlich so Instituten wie Mecenata, andere Institutionen der Zivilgesellschaft, stramm dagegen einschreiten.
Ein anderes Thema, das dir noch am Herzen liegt, ist ja das Thema Ausbildung. Ich glaube, da sind wir alle der Meinung, dass man da mehr tun kann. Du bist ein starker Verfechter auch der Fundraising-Akademie.
Natürlich.
Was glaubst du, wie da die Verzahnung in Zukunft funktionieren wird?
Ja, man muss die Position der Fundraising-Akademie stärken, aber umgekehrt von der Fundraising-Akademie auch Solidarität mit dem Verband einfordern. Das darf kein Kontrollverhältnis sein, sondern es muss symbiotisch laufen. Und wenn der Verband jetzt eine Studie macht über die Ausbildungsmöglichkeiten, dann sollte auf jeden Fall das Potenzial der Fundraising-Akademie darin auch ausreichend gewürdigt werden. Sonst hat man überall irgendwelche kleinen Akademien, die Fundraising lehren und dann zerfasert das Ganze. Und das war eigentlich nicht so beabsichtigt, als Marita damals mit Lothar Schulz zusammen die Fundraising-Akademie gegründet.
Also der Verband offiziell, aber wir waren sozusagen...
Ja, wir waren die
dein Baby quasi.
Ja.
Okay. Marita, wie siehst du das? Was würdest du jungen Menschen, die auf dem Weg ins Fundraising sind, heute raten?
Ja, also ich würde Ihnen schon raten, auch zu schauen, wo und wie sammle ich Berufserfahrung. Das ist toll, dass es heute auch Fundraiser, Fundraiserinnen gibt, die sozusagen sofort in Fundraising einsteigen. Aber es ist manchmal auch so eine gewisse Herausforderung, ja, weil so manches hilft natürlich auch, wenn ich ein bisschen mehr von der Welt gesehen und erlebt habe. Also, aber nicht dagegen, sondern ich würde auch Seiteneinstiege ermutigen und dann nochmal fragen, wie kann das besser gehen? Oder sind wir eigentlich bei dem Thema auch nochmal Bezahlung, ja? Also das Fundraising ist doch dann für viele auch finanziell nicht attraktiv genug, was Gehälter angeht, um da auch Leute zu gewinnen.
Wie kann man das ändern?
Ja, das ist schwierig, weil eben sozusagen vieles dann im kirchlichen Bereich, es gibt ja viele Organisationen im kirchlichen Hintergrund, die sind dann an Gehaltsstrukturen gebunden oder auch im staatlichen Bereich wie Hochschulen. Also von daher geht es, glaube ich, auch nochmal darum, die Wertigkeit des Fundraisings, die Wahrnehmung hat einerseits zugenommen, aber viele kennen trotzdem noch nicht, was das für ein Beruf ist, Fundraiser, Fundraiserin. Und ich glaube, sozusagen eine größere Wertschätzung würde da auch helfen, um das zumindest, ist ein toller Beruf, das sagen auch viele, weil es ja auch das Thema Sinn, also deswegen steigen ja auch manche aus dem Banking und so, um doch mit einer, ja, mit sehr viel Leben bereichert, aber insgesamt könnte da doch noch sozusagen der Beruf, das Berufsfeld anders anerkannt werden.
Und die Fundraiser müssen direkt an die Exekutive angebunden werden. Also dann als Unterabteilung von der Kommunikation oder irgend sowas oder gar zusammen mit Kommunikation, dass Fundraiser, Fundraiserin dann auch gleichzeitig Öffentlichkeitsarbeiter
Was in vielen Organisationen ja verbreitet
ist. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Da rennst du bei uns offene Türen ein, ne, Andreas?
Ja.
Ja, nichtsdestotrotz glaube ich eben, wir können es nicht so, vieles nicht so ganz mit Zahlen belegen. Aber es hat sich doch sehr, sehr viel auch getan. Also es redet heute zumindest, glaube ich, niemand mehr davon, dass da sozusagen der Kongress, der Bettler und auch Lindenputzer wieder zusammenkommen. Das war ja dann, es gab ja dann die nächste Stufe nach Schmitten bei Erhürth.
Ja.
Und da wurde ja sehr oft davon noch geredet. Das ist übrigens auch mit der Fundraising-Akademie besser geworden, weil da haben plötzlich dann so Berufsseiten von der FAZ und sowas dann geschrieben, es ist jetzt doch so ein seriöses Berufsfeld, wo man eine Ausbildung hat. Also so denke ich, da hat sich schon sehr, sehr viel getan und wir können nur hoffen, dass das einerseits so weitergeht und dass eben auch, also wo ich jetzt auch ein bisschen noch ja, in Sorge bin, es gibt ja nicht wegen dem Digitalen, da kommt man nicht drum herum, da zieht alles, aber die Qualifikation dazu, also bei vielen kleinen Organisationen, die können sich das alles gar nicht so drauf schaffen, wo sind die Ressourcen, also wie können wir eigentlich so das Ganze so in dieser Richtung auch kriegen, ja, dass es Große und Kleine gibt und dass die schön viel fundraisen können.
Andreas, du als umgestiegener Banker.
Ja, ich bin ja hin und her gewechselt, also vom Vertrieb ins Fundraising, vom Fundraising in die Bank und dann wieder zurück und jetzt ja auf der Seite der Vermögenden. Und manchmal, Marita, glaube ich, dass Banker nicht die besseren Fundraiser sind oder Fundraiserinnen. Ich glaube, du hast das ja auch immer wieder betont, dieses auf die Menschen eingehen, diesen Beziehungsaufbau, mit Menschen einen vertrauten Umgang aufzubauen, damit sie als Großspenderinnen und Großspender für Organisationen sich engagieren, ist ja auch ein sehr arbeitsintensiver Weg und man braucht eine gewisse Grundempathie, die nicht alle in der Finanzwirtschaft haben. Und für mich ist die spannende Frage, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust und die vielen jungen Menschen, die du ja auch auf deinem Weg begleiten darfst, was sind so die Skills, die du wahrnimmst, die in Zukunft GroßspendenfundraiserInnen haben sollten?
Ja, also zunächst mal wirklich auch sehr viel Empathie, sich in die Gegenüber reinzudenken. Und zwar, ich sag's mal, so vorurteilsfrei bei allem, wo man dann auch manchmal kritisch schauen muss. Dann zum anderen sowas wie langfristiges Denken, Hartnäckigkeit, aber nicht in dem Sinne übergriffig, sondern positiv und klar. So, also Empathie beinhaltet ja eigentlich auch schon, aber geht dann auch vielleicht ein bisschen weiter, diese Thematik soziale und kommunikative Kompetenzen, wo ich die allerwichtigste sehe, auch gut zuhören. Weil viele Leute hören sich selber gerne reden, dann verpassen sie eigentlich die Momente, um dann eben auch diejenigen, die sich engagieren würden, noch größer engagieren würden, vielleicht da abzuholen, wo sie sind.
Christoph, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, vor allen Dingen müssen die Großspender, Fundraiserinnen, Fundraiser dauerhaft Ansprechpartner sein. Marita hat ja von langfristig gesprochen. Langfristig heißt ja auch, dass man der gleichen Organisation auch ziemlich lange nahesteht, weil wenn Spender, Spenderinnen laufend mit wechselnden Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartnern konfrontiert wird, dann gelingt auch Großspender-Fundraising eigentlich nicht. Ja, dann kommt die Konkurrenz und sagt, wir haben doch schon Kontakt seit 30 Jahren zu Ihnen, jetzt kommen Sie mal zu uns. Ja, und man kann ja bis zum letzten Augenblick wählen, ja, also wenn man jetzt von Schenkungen oder Testamenten oder so ausgeht und dann bitte eine gewisse Dauerhaftigkeit auch in der Beziehung dann garantieren.
Aber zum Fundraising gehört ja auch das Storytelling, das ist ja auch dein Fachgebiet und du kritisierst ja zu Recht, wenn ich das richtig wahrnehme, dass viel zu wenig gute Geschichten erzählt.
Ganz genau, ja. Geschichten, die einen in die Sache reinziehen, ja, wo man wie beim geschickten Marketingbrief, ja, jetzt mal außerhalb Non-Profit, dann sagt man, oh, ja, das wollte ich doch schon dauern und prima und endlich erklärt es mal jemand und wie auch immer, wo man dann am Ende sagt, jetzt kann ich nur noch spenden. Also da habe ich eigentlich ganz wenige Briefe in dieser Art bekommen, ja, die Leute bei den vielen Jahres abholen, die ja auch von Mayroth und anderen dann empfohlen werden oder von Vögele damals, der auch gesagt hat, an welcher Stelle in die Jahres kommen müssen, die bis ans Ende vorhalten und dann, das ist die gute Story dann am Ende, denn man kann dann nicht nur Jahres auf Lehrformeln bekommen, sondern es muss was dahinter formuliert sein.
Ne? Aber es wird ja häufig genug kritisiert, dass FundraiserInnen und Fundraiser nicht wirklich auch selber spenden. Jutta Speidel hat in einem unserer Podcasts sich sehr enttäuscht über den Fundraising-Kongress geäußert, weil sie dort zum Spenden aufgerufen hat und der Einzige, der gespendet hat, war der Moderator auf der Bühne und die 800 anwesenden FundraiserInnen nicht. Du hast vorhin im Podium gesagt, dass das Spenden für dich als Fundraiser selbstverständlich
war. Ja, klar. War. Wie kann ich den anderen Leuten beibringen, dass sie spenden sollen für einen guten Zweck oder eine Organisation, wenn ich nicht selber spende? Denn ich beziehe ja auch Gehalt oder Honorar oder wie auch immer. Das heißt, ich finanziere ja meinen Lebensunterhalt wie die anderen Spenderinnen und Spender auch. Ja, was soll mich denn jetzt ausgerechnet davon abhalten, genau das zu tun, was ich von den anderen eben erwarte? Ja, man kann ja austreten, wenn man eben vor Ärger dann irgendeine Organisation verlässt. Ja, habe ich durchaus auch schon gemacht. Ich habe gesagt, also jetzt, Leute, sucht euch eure Spender dann auch woanders. Aber solange ich für die tätig bin, ja, oder öffentlich für jemand eintrete, ja, dann muss ich auch dafür spenden.
Wie siehst du das, Marita?
Ja. Spenden für die eigene Organisation, das ist sozusagen das Funkeln der Augen, wenn ich dann so mich schon teilweise, gibt es ja auch, wenn ich innerlich gekündigt bin und kann gar nicht begeistert reden, also nicht nur sozusagen mit einer Spende, sondern überhaupt, das ist schwierig, weil ich kenne gerade im Großspendenbereich Großspenderinnen und Großspender, die spenden, wenn der Funke der Begeisterung überspringt, der kann gar nicht überspringen, wenn ich selber dann also nur in der Verkaufsposition bin, in Anführungszeichen, sondern auch wenn ich sozusagen mit meiner Spende hinter der Organisation stehe. Also von daher finde ich das sehr, sehr wichtig.
Und ist es auch so, dass du manchmal sagst, Mensch, die haben so ein gutes Marketing, jetzt spende ich auch mal für eine andere Organisation, oder?
Ja, klar.
Also ja? Für wen hast du zuletzt gespendet?
Für wen habe ich zuletzt gespendet? Für Human Rights Watch.
Okay. Und Christoph, und du?
Naja, ich habe für die Elisabeth-Ambulanz des Caritas-Verbands in Frankfurt gespendet.
Okay.
Ich hatte also Goldene Hochzeit, habe ich ja vorhin erzählt. Mhm. Und dann haben die Leute eben über 2000 Euro gespendet. Und habe ich gedacht, jetzt muss ich aber auch dafür spenden. Ich kann ja nicht nur Spenden einsammeln und auch noch dann meinen Teil dazu gegeben.
Okay. Ich bin ja nicht in der Organisation jetzt angestellt, sondern geben wir eben auch Workshops und so. Und gerade diese genannte Organisation, ich war so begeistert von dem Workshop auch, ja, und dann habe ich so praktisch direkt mein Honorar wieder
gespendet. Okay.
Und gleichzeitig noch denen Rückmeldung geben können, weil die hatten auch so einige Fragen, was können wir besser machen in Sachen Fundraising, beziehungsweise dann auch Betreuung. Und das war gut, also dann auch der Organisatorin rückmelden zu können. So, dann hat es dann noch ein bisschen gedauert, bis das Dankeschön kam von der Geschäftsstelle. Aber es ist eine super Organisation.
Also, ja, das ist die große Gefahr natürlich auch für die selbstständigen Berater. Also ich bin zweimal bei einer Organisation gelandet, bei der ich erst Honorar bekommen habe und dann war ich im Vorstand drin. Jetzt sind sie ehrenamtliches Vorstandsmitglied und schreiben selbstverständlich keine Rechnung mehr, aber wir fragen sie jetzt trotzdem, was wir machen sollen. Also es sind die Gefahren, in die ein Fundraiser, Fundraiserin bei aller Begeisterung für die beratende Organisation auch reingeraten kann.
Ne? Andreas, du kennst das.
Ich kenne das, aber Begeisterung und Funken, der überspringen muss, das haben wir gerade in dem Podcast mit euch beiden erleben dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und alles Gute für die nächsten 30 Jahre im Verband.
Ja, ja. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Sehr gerne. Euch auch.
Gerne.
Schön.
Okay.
Super, danke euch. So.